Schön, dass noch einige dazugekommen sind. Herzlich willkommen. Es geht heute um das Thema Gebet und Fasten. Das ist ja so ein Ding, das Thema. Also als ich letztes Jahr überlegt habe, wie könnte diese Themenreihe aussehen, anhaltendes Gebet, dachte ich, das Thema wäre spannend, das mit drin zu haben. Und ich habe damals noch gedacht, ich finde jemanden, der über das Thema redet, der sich damit auskennt. Ich habe so jemanden nicht gefunden. Nicht, dass sich nicht Leute damit auskennen würden, aber ich habe niemanden gefunden. Jetzt, mein Beileid müsst ihr an der Stelle mit mir vorlieb nehmen. Und ich habe versucht, mich ein bisschen durchzuquälen durch das Thema und dabei aber eine ganze Menge entdeckt, was mich selber total herausgefordert und angesprochen hat, wo ich merke, das ist was, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken. Erst recht, wenn wir über Gebet reden und über anhaltendes Gebet. Gebet und Fasten ist so ein Thema, was sich auch in der Bibel finden lässt und auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Und ich will mal mit einem Bibeltext starten, der mich an der Stelle vor einigen Jahren mal am meisten angesprochen und herausgefordert hat. Zu dem Text werde ich gleich noch ein paar Sachen sagen. Der Kontext ist der in Matthäus 17, Verse 14 bis 21. Das könnt ihr mal zu Hause nachlesen. Der Kontext ist so: Ein Vater fällt vor Jesus auf die Knie, als Jesus kommt und bittet Jesus, dass er seinen Sohn von einem Dämon befreit. Und dieser Dämon hat den Sohn krank gemacht. Und der Vater kniet jetzt vor Jesus und sagt: Bitte heile und befreie meinen Sohn. Deine Jünger, die haben es gerade schon probiert und die haben es nicht hingekriegt. Und Jesus hört sich das an, beklagt sich über die Leute und auch über seine eigenen Jünger und sagt, wie lange muss ich euch noch ertragen sozusagen, beklagt sich, dass die Leute ungläubig und verdreht sind, heißt es hier in der Bibel, und er treibt den Dämonen einfach aus, der Junge ist geheilt. Und als die ganze Aktion vorbei ist, kommen die Jünger zu Jesus, wenn die anderen das nicht, also als das Volk das nicht mehr gehört hat, die kamen heimlich dann zu Jesus und haben gefragt: Jesus, jetzt erklär uns mal, warum hat es bei uns nicht funktioniert? Wieso konnten wir diesem Jungen nicht helfen? Und Jesus sagt, überhaupt nicht sehr zurückhaltend, sondern ganz klar raus: Na, wegen eurem Kleinglauben. Weil ihr nicht richtig glaubt, weil euer Glaubensmaß anscheinend zu klein ist. Und dann hängt auch noch ein Satz hinten ran, der spannend ist. Er sagt: Diese Art aber fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Ein paar Gedanken dazu, zu diesem Vers. Zum Ersten ist es so, dass der Vers in den ältesten Handschriften der Bibel nicht vorkommt. Also der taucht eigentlich erst nach einigen hundert Jahren taucht er auf in den Überlieferungen von der Bibel. Also es gibt ja ganz viele alte Handschriften. Und am Anfang taucht der Vers nicht auf, deswegen beschäftigen sich auch die wenigsten Bibelausleger mit diesem Vers. Also bis zu diesem Vers taucht das alles auf in den Handschriften und der Vers, der kommt erst ziemlich spät vor. Die meisten beschäftigen sich nicht mit dem Vers und das ist schade, denn bis in unsere Bibel hinein hat er es immerhin geschafft, wenn auch ein bisschen spät. Und dieser Vers spiegelt auch ein ganzes Stück das wider, was die Christen durch alle Jahrhunderte hindurch erlebt haben und auch das, was Jesus selber gelebt hat und gelehrt hat. Das heißt, dieser Vers drückt eigentlich eine Erfahrung aus. Der drückt eine Erfahrung aus, die Jesus gemacht hat und auch die Christen gemacht haben, durch alle Jahrhunderte hindurch. Zum anderen ist dieser Vers spannend, weil Jesus erklärt hier seinen Jüngern, warum sie den Jungen nicht befreien und nicht heilen konnten. Zum einen sagt er wegen eurem Kleinglauben, das ist nochmal ein Thema für sich, wo wir im September in so einer Themenreihe drüber reden werden, wo es um Glaube, Heilung, Wunder geht, wie man das alles zu verstehen hat, welche Rolle spielt Glauben, wo kann man auf beiden Seiten vom Pferd fallen oder auch nicht. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Jesus sagt, wegen eurem Kleinglauben. Und dann hängt daran, dass diese Art Dämonen, sage ich mal, fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Also die Schlussfolgerung, finde ich, die sich hier daraus ergeben ist, erstmal grundsätzlich, es gibt Grenzen, an die wir als Menschen stoßen können, wo wir erstmal nicht weiterkommen, wo die Jünger auch nicht weitergekommen sind, wo sie gemerkt haben, an der Stelle ist aus. Also wir können vielleicht dies machen und das machen und da versuchen, Jesus nachzuahmen und das erzählen und umsetzen, was er sagt. Aber an dem Punkt war eine Grenze erreicht, wo die Jünger nicht weiterkamen und wo anscheinend Gebet und Fasten eine Antwort darauf bieten kann. Gebet und Fasten scheint auch auf irgendeine Weise mit Glauben verknüpft zu sein. Jesus sagt, ihr konntet das nicht wegen eurem Kleinglauben. Und dann, das passiert nur durch Beten und Fasten. Das heißt, auf irgendeine Weise scheint Gebet und Fasten Glauben zu stärken in uns und Glauben, das Glaubenslevel, sage ich mal, in irgendeiner Weise anzuheben. Und Glauben letztendlich produziert Glaubenstaten, die man als Jünger von Jesus dann auch macht und wo man anscheinend erlebt, dass durch Gebet und Fasten indirekt Grenzen überschritten werden, die vorher ganz eindeutig da waren. Und das ist was, was Christen zu allen Zeiten erlebt haben, dass Gebet und Fasten irgendwie einen Unterschied macht. Das waren jetzt einfach mal so ein paar Gedanken am Anfang, die mich selber beschäftigt haben, als ich diese Verse gelesen habe. Ob das jetzt alles im Detail so stimmt und wasserdicht ist, werden wir hoffentlich noch so ein bisschen sehen heute Abend. Aber auf irgendeine Weise scheint Fasten und Gebet erstens zusammenzuhängen und zweitens sich nochmal zu verstärken und in irgendeiner Weise eine Wirkung zu erzielen in unserer Beziehung zu Gott und in der Weise, wie wir als Christen agieren. Wir haben es ja bei dem Thema Gebet und Fasten mit einem Thema zu tun, was so alt ist wie die Menschheit selber. Also dass Menschen fasten, das zieht sich durch alle mir bekannten Kulturen und auch durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Und es ist scheinbar so wichtig, dass sich auch fast alle Religionen mit dem Thema beschäftigen und auch fast alle Religionsgründer, Religionsstifter an irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben gefastet haben. Und zwar nicht gerade wenig. Also wir finden Fasten im alten Ägypten schon, im Hinduismus. Auch ich, also hier, das würde ich noch machen. Genau. Fasten, ich blende das nicht alles vorne an, aber ihr könnt es mal hören und nochmal auf euch wirken lassen. Im Hinduismus finden wir Fasten, ist auch mit Yoga verbunden. Im Buddhismus gibt es Fasten, im Jainismus, da kennen die Fasten sogar als eine Form von Suizid. Also das ist eine ganz extreme Ausprägung. Im Islam ist Fasten eine der fünf Säulen, also das, worum es wirklich geht als Moslem. Ramadan, der Fastenmonat, ist Pflicht für alle Muslime, außer ein paar Situationen, wenn man irgendwie schwanger oder sonst was ist. Die Baha'i, das ist auch eine Religion, die kennen Fasten, dass die jedes Jahr 19 Tage fasten im März, alle, und haben auch eine spannende Begründung. Also oft ist ja so, viele fasten, um irgendwas bei Gott zu erreichen. Bei den Baha'i ist die Begründung eher, dass der Gläubige aus Liebe zur Schönheit Gottes und seiner Propheten fastet, und um an die Tatsache zu denken, dass die Propheten selber auch gefastet haben. Die meisten Religionsstifter haben gefastet. Mohammed hat gefastet, bevor ihm der Koran offenbart wurde, nach der Überlieferung. Buddha, also Siddhartha Gautama, der den Buddhismus begründet hat, der hat ewig lange gefastet und hat es da auch übertrieben, bis er fast gestorben wäre. Und im Nachhinein hat er auch gesagt, also übertreibt es nicht mit dem Fasten. Ist besser, man geht da ein bisschen gechillt ran an das Thema. Mose hat gefastet, 40 Tage lang, zweimal sogar, kurz hintereinander, bevor er die 10 Gebote empfangen hat. Jesus hat gefastet, auch 40 Tage in der Wüste, bevor er seinen Dienst begonnen hat. Im Judentum fastet das ganze Volk mindestens, also das ist am allerwichtigsten, zum Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag jedes Jahr, wo das ganze Volk verpflichtet ist, von Mose her, also 5. Mose 23, da steht es drin, dass das ganze Volk fasten soll an diesem Tag, einmal im Jahr und dann auch noch an einigen anderen Stellen. Also traditionell wird zweimal die Woche gefastet, Mittwoch und Freitag. Die Pharisäer haben das auch penibel eingehalten, auch zur Zeit von Jesus. Also Fasten war ganz tief drin, auch im jüdischen Denken. Jesus, die Jünger, die sind alle damit aufgewachsen, dass es normal ist zu fasten. Und zwar möglichst, wenn man es richtig ernst meint, mehrmals die Woche sogar. So wie die Pharisäer. Im Christentum kennen wir ja Fasten auf die unterschiedlichste Weise auch. Also zum einen ist es eine ganz lange Tradition, die 40 Tage vor Ostern zu fasten auf irgendeine Weise. Da erinnert man sich daran, dass Jesus selber 40 Tage gefastet hat und gebetet, als er in der Wüste war. Über Fastnacht wollen wir heute nicht reden. Das wäre der Abend vorm Fasten. Der wird nicht so fastenmäßig begangen meistens heutzutage. Früher war es noch stärker so, dass auch die Adventszeit eigentlich eine Fastenzeit war, wo man auf Nahrungsmittel verzichtet hat. Im frühen Christentum haben Leute gefastet, bevor sie getauft wurden, die Katechumenen. Leute, die getauft wurden, haben vorher eine Zeit des Fastens verbracht, wo die wirklich Gott gesucht haben von ganzem Herzen. Es gab schon immer in der Kirchengeschichte Fastentage vor irgendwelchen hohen Festen. Die katholische Kirche kennt Fasten als Ausdrucksform von Buße auch, also als körperlichen Ausdruck davon, Buße zu tun. Früher war es so, das leben heute viele nicht mehr so, aber in der katholischen Kirche waren die Fastenvorschriften so, dass man an 220 von 365 Kalendertagen im Jahr kein Fleisch gegessen hat. Bis heute sind strenge Fastentage eigentlich Aschermittwoch und Karfreitag. Und bei vielen ist es auch so, also das ist auch was viele Katholiken leben, dieses Freitagsopfer, nämlich dass alle Freitage, die nicht auf ein Hochfest fallen, jetzt müsste man sich ein bisschen auskennen so im ganzen Kirchenjahr, all diese Freitage, die gelten als Bußtage. Und an den Tagen nimmt man Anteil am Leiden von Jesus, der am Kreuz gelitten hat. Und es sind klassisch Fastentage, wo man selber ein Opfer bringt für Jesus, nämlich indem man zum Beispiel auf Essen verzichtet oder auf bestimmtes Essen, indem man viel Zeit im Gebet verbringt und auch seinem Nächsten dient. Also auch ganz klar Freitage als Tage des Dienstes für andere Leute. Manche Katholiken machen das auch noch mittwochs und samstags. In der orthodoxen Kirche gibt es 4 mehrwöchige Fastenzeiten im Jahr. Dann gibt es auch Fastentage jede Woche, Mittwoch und Freitag. Jetzt gehe ich mal davon aus, die meisten von uns hier im Raum haben eher einen protestantischen Hintergrund und können deswegen mit Fasten nicht ganz so viel anfangen wie Menschen aus den alten Kirchen. Also die ganzen orthodoxen und katholischen Kirchen, da ist es tief verwurzelt, auch zu fasten. Und da sind auch jede Menge Dinge damit verbunden, weshalb man fastet. Für uns Protestanten, ne, sage ich einfach mal, weil ich denke, die meisten sind es, ist es ein bisschen zwiegespaltenes Thema, weil nämlich die Reformatoren erstmal eine ganze Menge über den Haufen geworfen haben, was jahrhundertelang galt. Weil die auch gesagt haben, Fasten, das ist einfach nur eine äußere Übung, aber das Herz ist nicht dabei und das mag ja auch sein. An den Stellen, wo man das einfach jetzt als Ritual umsetzt, hat das manchmal wenig mit dem Herzen zu tun. Und die Reformatoren haben im 16. Jahrhundert haben das erstmal kritisiert, die ganzen Fastengebote. Zwingli, der Reformator in der Schweiz, der hat es besonders weit getrieben, dem seine Reformation in der Schweiz, die begann 1522 mit einem demonstrativen Wurstessen am ersten Sonntag der Fastenzeit, das sogenannte Zürcher Wurstessen. Das hat für die Reformation in der Schweiz ungefähr dieselbe Bedeutung wie der Thesenanschlag in Deutschland. Ist wirklich so. Die haben sich dort in so einem Haus getroffen und erstmal öffentlich und demonstrativ Wurst gegessen. In Basel gab es dann noch ein Schweineessen dort, das war noch ein bisschen ausgiebiger. Das Ergebnis war damals in der Schweiz, dass es eine öffentliche Kontroverse gab über das Fasten und die Befürworter und Gegner des Fastens sich gegenseitig beschimpft und auch verprügelt haben. Das wird hoffentlich heute hier nicht passieren. Luther hat selber zwar gefastet, eigentlich Zeit seines Lebens, hat aber betont, dass uns das Fasten nicht angenehm vor Gott macht. Also, dass man sozusagen dann keine Pluspunkte sammelt, ob man nur fastet oder nicht fastet. Letztendlich geht es um Gnade und Glauben. Das war Luther wichtig, das zu betonen. Und in den letzten Jahrzehnten sehen wir eigentlich, dass in der Christenheit das Thema Fasten, auch das Thema Gebet, aber auch Fasten immer mehr hochkommt. Also vor allen Dingen in der evangelikalen Welt, in der charismatischen Welt, ist es ein Thema, was seit einigen Jahrzehnten auch wieder an Gewicht gewonnen hat, wo Leute sich aufmachen, das wieder zu entdecken, Gebet mit Fasten zu verknüpfen und an der Stelle eigentlich an was anzuknüpfen, was so alt ist wie die Christenheit und noch viel älter und was Jesus selber auch gelebt hat. Jesus selber war in der Wüste und hat 40 Tage gefastet und hat da wirklich gar nichts gegessen, so wie es in der Bibel steht. Und es war für ihn sicherlich nicht leichter als für uns, weil der Teufel ihn genau an dem Punkt auch versucht hat und hat gesagt, hier, du bist schon halb abgemagert, mach mal aus Stein Brot. Und Jesus ist dran geblieben am Fasten in der Situation. Er hätte es ja machen können, er hätte ja anders entscheiden können, aber für Jesus war es scheinbar wichtig, an der Stelle in der Wüste dran zu bleiben am Fasten und das nicht vorzeitig abzubrechen, was rein menschlich viel logischer gewesen wäre und viel, viel naheliegender. Wir merken insgesamt bei dem Thema, dass wir an dem Thema Fasten nicht so ganz vorbeikommen, wenn wir uns mit Glauben beschäftigen und auch mit Gebet und mit unserer Beziehung zu Gott und wie die sich halt ausdrückt. Die ganze Bibel ist voll von Beispielen, wo Menschen gefastet haben. Ein paar Beispiele will ich einfach mal kurz geben. Zum einen finden wir etliche Stellen in der Bibel, wo das gesamte Volk gefastet hat. Oder einzelne Städte, die gefastet haben. Manchmal einen Tag, manchmal drei Tage, manchmal eine ganze Woche lang. Ihr könnt die Stellen, also die Präsentation, die sind dann auch im Internet, damit man die Stellen auch nochmal nachschlagen kann. In den Situationen, wo das ganze Land oder auch eine ganze Stadt gefastet hat, sehen wir in der Bibel unterschiedliche Gründe, weshalb die gefastet haben. Manchmal, um eine Antwort von Gott zu erhalten. An etlichen Stellen als Zeichen von Buße und Umkehr. Also die Juden, für die ist zum Beispiel auch der Begriff, sich zu demütigen, oft verknüpft mit dem Thema Fasten. Also die Stelle, auf die sich die Juden zum Beispiel beziehen, dass sie sagen, zum Yom Kippur sollen wir alle fasten, also zum großen Versöhnungstag, da steht in der Bibel ein Wort, was eigentlich meistens übersetzt wird mit sich demütigen. Und ganz oft finden wir das in der Bibel, wenn Menschen sich vor Gott demütigen und Buße tun und umkehren von einem falschen Weg, dass sie zum Beispiel anderen Götzen nachgelaufen sind und dann kommt es zu einer Erweckung und das Volk bekehrt sich zu Gott. Und dann finden wir das an etlichen Stellen, dass das Volk anfängt zu beten und zu fasten dieser Situation der Buße und Umkehr. Fasten ist auch ein Zeichen von Trauer in der Bibel. Es ist auch oft eine Begleiterscheinung von Fürbitte. Also da, wo zum Beispiel fürs Land gebetet wird, kommt es vor, dass Menschen im Zuge des Gebets und der Fürbitte fasten. Esther zum Beispiel, die dann das Schicksal der Juden dort im Persischen Reich komplett gewandelt hat, die bittet auch, dass das ganze Volk drei Tage fastet, bevor sie dann zum König geht und ihr Anliegen vorbringt. Also zu beten und zu fasten ist was, was sich da durchzieht. Oder Esra zum Beispiel, der lässt alle Leute fasten und beten für diese Reise, die er unternimmt nach Jerusalem, nach Israel. Mose, habe ich schon gesagt, hat zweimal gefastet, jeweils 40 Tage lang, kurz hintereinander. Fragt mich nicht, wie er es gemacht hat. An der Stelle scheint es wirklich auch was Übernatürliches gewesen zu sein, wie er das umgesetzt hat. David hat gefastet, während er zu Gott gebetet hat um die Rettung seines Kindes. Und er hat an der Stelle eine ganze Weile gebetet und gefastet. Der König Ahab, der hat Buße getan an einer Stelle, ist zu Gott umgekehrt, hat es auch mit Fasten verbunden. Darius, der König, der Daniel in die Löwengrube gesteckt hat, der hat die ganze Nacht gefastet. Manche haben vielleicht schmunzeln, also nachts zu fasten ist oft nicht so die Kunst, wenn man eh schläft, aber er hat die ganze Nacht gebetet und gefastet und damals war es halt auch oft so, dass die Könige es in der Nacht auch richtig krachen lassen haben und Feste gefeiert haben und so weiter. Das heißt, er hat an der Stelle einzelne Mahlzeiten anscheinend auch weggelassen und am nächsten Tag wurde Daniel lebend befreit. Hanna, von der habe ich letzte Woche schon mal was erwähnt, das ist die Frau, die Jesus im Tempel gesehen hat, als Jesus noch ein Baby war und von seinen Eltern hingebracht wurde und von ihr heißt es, Sie diente dem Herrn mit Beten und Fasten. Also das war ein Lebensstil bei ihr. Sicherlich nicht, indem sie nie wieder was gegessen hat, aber indem das Fasten sich so selbstverständlich eingefügt hat, in ihren Tagesablauf, dass es wirklich ein Lebensstil des Betens und Fastens war. Sie hat ihre Zeit damit verbracht zu beten und sicherlich hat sie mehrere Tage die Woche oder so gehabt, wo sie gefastet hat, wie es auch die Pharisäer gemacht haben. Und bei ihr war das Standard, Beten und Fasten. Jesus hat, wie gesagt, zu Beginn seines Dienstes gefastet und als er dann fertig war, heißt es, in der Kraft des Geistes kehrte er nach Galiläa zurück und hat seinen Dienst dann begonnen. Die ersten Christen, in Antiochia, von denen wird gesagt, sie dienten dem Herrn mit Beten und Fasten. Also dort in Antiochia gab es Propheten und Lehrer und verschiedene Leute. Und da heißt es, sie haben gebetet und gefastet. Und in dieser Situation haben sie wahrscheinlich von Gott die Eingebung bekommen, haben den Eindruck gehabt, dass Paulus und Barnabas ausgesandt werden sollen als Missionare. Also der Beginn von Paulus seinem Dienst und von Barnabas war, dass die Gemeinde oder zumindest die Leiter der Gemeinde gebetet und gefastet haben. Und dann haben sie entdeckt, das sind diejenigen, die wir aussenden sollen. Da haben sie nochmal gebetet und gefastet und haben sie entsandt, auf ihre Missionsreise geschickt. Weiterhin sehen wir auch bei den anderen Aposteln, auch bei Paulus selbst, wenn er unterwegs war und die Ältesten in den Gemeinden eingesetzt hat, das heißt die Gemeindeleiter bestimmt hat und gesegnet und eingesetzt hat, dann war das verknüpft mit Beten und Fasten, wie es hier an dieser Stelle heißt. Wir finden in der Bibel auch, dass teilweise gefastet wurde, also nicht, dass man gar nichts mehr isst, sondern dass man auf bestimmte Dinge verzichtet. Zum Beispiel Alkohol, dass komplett auf Alkohol verzichtet wird, das sehen wir vor allen Dingen bei den Priestern, bei denen, also sind krasse Texte, da ist es sogar, wenn ihr in das Heiligtum kommt, dann sollt ihr euch komplett des Alkohols enthalten, damit ihr nicht sterbt, damit ihr nicht umkommt hier vor dem Herrn. Also die Priester, alle Nachkommen von Aaron, sollten standardmäßig auf Alkohol verzichten, weil sie permanent mit der Gegenwart Gottes zu tun hatten und in Gottes Gegenwart war. Hängt sicherlich auch mit der Wirkung von Alkohol zusammen, die einen an der Stelle manchmal auch unbrauchbar machen könnte. Dann gab es Menschen, die waren Gott geweiht, die nannte man Nazireer, die haben selber ein Gelübde abgelegt und haben gesagt, wir wollen uns Gott ganz hingeben und für ihn da sein. Kann man zum Beispiel nachlesen in 4. Mose 6, Verse 1 bis 4. Und das waren Menschen, die sollten auch keinen Alkohol trinken. Einer von denen war dann zum Beispiel später Simson, der Richter. Bei dem heißt es sogar, dass seine Mutter, noch bevor Simson geboren wurde, sollte sie keinen Alkohol trinken, einfach weil ihr Kind was Besonderes sein wird in Gottes Augen. Und da hat Gott diese Ansage gemacht. Johannes der Täufer hat komplett auf Alkohol verzichtet. Also an der Stelle ein dauerhafter Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel, will ich es mal nicht nennen an der Stelle, aber auf bestimmte Genussmittel. Das passt vielleicht besser. Oder bei Daniel lesen wir, dass er und seine Freunde auf folgende Dinge, das war eine andere Situation, das würde ich nicht als Fasten bezeichnen, weil er und seine Freunde, die haben lediglich die Gebote umgesetzt, die für Juden gegolten haben in der damaligen Zeit, nämlich die Speisegebote und so. Als der König sie mit den besten Sachen versorgen wollte, haben sie gesagt, wir wollen nur Gemüse und Wasser zu uns nehmen. Aber es gibt noch eine andere Situation, wo Daniel gefastet und gebetet hat, 3 Wochen lang. Und da heißt es, er hat verzichtet auf köstliche Speisen, auf Fleisch, auf Wein und hat sich nicht gesalbt. Also Salben ist an der Stelle, kenne ich mich nicht so gut aus, habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, aber ich denke, es hat auch ein bisschen was mit Körperhygiene zu tun. Also ist einfach auch nochmal ein anderer Bereich, der hier angerissen wird, nicht nur die Ernährung, sondern er hat an der Stelle mehrere Wochen lang auf bestimmte Dinge verzichtet, auf köstliche Speisen, wie auch immer die damals ausgesehen haben, hat er ganz bewusst gesagt, jetzt nicht, weil ich bete jetzt und faste jetzt und will die Zeit vor Gott verbringen und bringe dafür ein Opfer. Es gibt eine ganze Reihe Texte noch in der Bibel, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, bei dem Thema zum einen falsch verstandenes Fasten, das kann man selber nochmal nachlesen, also an welchen Stellen Fasten eigentlich ad absurdum geführt wird, weil man das in der Haltung macht und in einer Art und Weise, wie es dem Sinn und Zweck der Sache nicht gerecht wird. Oder auch, wo es Zeiten gibt, wo Fasten nicht dran ist. Also zum Beispiel, als Paulus auf dem Schiff unterwegs war Richtung Rom und die kam dort in Seenot und das Schiff ist dann später auch gekentert. An der Stelle haben die ganze Schiffsbesatzung, die haben nichts mehr gegessen und gefastet und Paulus sagt, hört auf mit Fasten, ihr braucht eure Kraft. Also es scheint Situationen zu geben, wo es auch nicht dran ist zu fasten. Zum Beispiel Jesus wurde auch gefragt, warum fasten deine Jünger nicht? Und die Jünger von Johannes dem Täufer und so, die fasten alle und die Anhänger der Pharisäer fasten auch. Warum fasten deine Jünger nicht? Und Jesus sagt, warum sollte man fasten, solange der Bräutigam da ist? Also solange er selber da ist, da ist eigentlich Zeit zum Feiern und nicht zum Fasten. Das wäre nochmal ein Thema für sich, was ich jetzt nicht anreißen will. Es gibt einfach unterschiedliche Zeiten, wo unterschiedliche Dinge dran sind. Aber ganz offensichtlich gibt es auch Zeiten, wo Fasten dran ist. Wo es einen Wert hat und eine Kraft hat, zu fasten und Gebet mit Fasten zu verknüpfen. Eins können wir auf jeden Fall feststellen in der Bibel, dass Fasten bedeutet grundsätzlich ein freiwilliger Verzicht auf irgendwas. Nicht ein gezwungener Verzicht, also wenn eine Hungersnot ist, dann kann ich das nicht als Fasten bezeichnen, wenn ich nichts zu essen habe, sondern Fasten ist ganz bewusst, dass ich sage, ich nehme jetzt etwas nicht in Anspruch, was eigentlich zur Verfügung stehen würde. Ich esse nicht, obwohl ich essen könnte. Oder wenn man das Thema noch ein bisschen weiter fasst, wir finden in der Bibel eine ganze Reihe Dinge, auf die Menschen verzichten, auch, also gerade aus geistlichen Gründen und auch in Verknüpfung mit dem Gebet. Also Verzicht auf Essen ist ganz klar, Verzicht auf Schlaf. Jesus, das hatten wir auch in den letzten Wochen schon, hat oft in den Nächten gebetet für das, was am nächsten Tag anstand. Bevor, das war ein Vers, den wir auch in den Wochen jetzt schon hatten, er hat gebetet die ganze Nacht lang, bevor er seine Jünger auserwählt hat. Und das heißt, auch Verzicht auf Schlaf kann verknüpft sein mit Gebet. Oder auch Verzicht auf Sexualität, das ist das, was Paulus sagt, also auch für eine Zeit lang sich zu enthalten, um des Gebetes willen, also um gemeinsam auch zu beten als Ehepaar. Oder noch weiter gefasst, Verzicht auf Ehe und Familie, Verzicht auf Kinder, um des Himmelreichs willen, steht da in der Bibel. Manche verzichten freiwillig darauf, eine Familie zu haben, um des Reiches Gottes willen, so wie Paulus, so wie Barnabas, so wie Jesus selber, um sich völlig hingeben zu können, mit der gesamten Lebenszeit, mit den gesamten Möglichkeiten und Ressourcen, die zur Verfügung stehen, sich völlig Gott hinzugeben. Ist eine Form von ganz radikalem Verzicht. Es würde sich eigentlich lohnen, über dieses Thema nochmal mehr zu reden, auch Ehelosigkeit. Das war was, was oft auch mit Erweckung einherging, wo Menschen bereit waren, radikale Entscheidungen zu treffen und auf Dinge zu verzichten, wo jeder normale Mensch sagen würde, ist es wirklich nötig, wo man auch als Christ sagen würde, muss es sein, muss man es so übertreiben, muss man so radikal sein, muss man darauf verzichten. Es ist ja auch eine Schöpfungsordnung, dass Mann und Frau zusammengehören und man würde so viele Gründe finden, um zu sagen, es ist doch unnötig, so radikal auf irgendwas zu verzichten. Aber wir finden in der Bibel jede Menge Leute, die auf radikalste Weise verzichtet haben, um des Himmelreichs willen, heißt es. Ja? Also um des Reiches Gottes willen, dass sie sich voll Gott hingeben können, dass Jesus für sie alles ist und das ersetzt, worauf sie menschlich verzichten, damit sich Gottes Reich ausbreitet. Und in den ersten Jahrhunderten der Christenheit sehen wir das, dass es dann irgendwann aufkam, dass viele Einsiedler, so Eremiten, in die Wüste gegangen sind, bereit waren, auf alles zu verzichten, auf Ehe zu verzichten, und das waren oft Auslöser für Erweckung. Da sind die Leute aus den Städten hingegangen, dort sind Heilungen passiert, Menschen wurden befreit von allem Möglichen, und das war oft so die Geburtsstunde von Erweckungen, wo Menschen solche Entscheidungen getroffen haben. Der Verzicht auf Geld und auf Besitz ist was, was in der Urgemeinde Standard ist, dass Menschen gesagt haben, wir geben das her, was wir haben. Und dadurch gab es auch keinen Mangel, heißt es in der Urgemeinde. Also dadurch, dass alle gegeben haben, waren auch alle versorgt. Es war eine Umverteilung, wie man es besser nicht organisieren kann. Und es beginnt damit, dass Menschen bereit waren zu verzichten und herzugeben, nämlich Besitz und Geld. Bis dahin, dass Menschen auch bereit waren, auf ihr Leben zu verzichten und Märtyrertod gestorben sind. Und das ist auch was mit Stephanus schon in den ersten Stunden der Christenheit beginnt, dass Menschen bereit waren, bis zum Äußersten zu gehen und zu sagen, für Jesus gebe ich alles. Für Jesus bin ich bereit zu verzichten. Da ist Verzicht auf Essen noch harmlos dagegen. Wenn man sieht, wenn man auch so die Märtyrerakten und so liest aus der Kirchengeschichte, wie Menschen für Jesus in den Tod gegangen sind, singend, mit Freude und Liebe zu Jesus waren die bereit, alles zu geben. Das ist nochmal Fasten und Verzicht auf einem ganz hohen Level, wo ich hoffe, dass es uns nicht abschreckt, sondern so ein Stück weit in uns was weckt, wo wir merken, es gibt einfach noch viel mehr als auch so diese Genuss- und auch Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben. Weil es ist nicht so, dass Menschen zu anderen Zeiten der Weltgeschichte nicht auch viel zur Verfügung gehabt hätten, worauf sie freiwillig verzichtet haben. Wenn man sich das Römische Reich anschaut, die nächste Themenreihe wird sein der erste Petrusbrief. Petrus selber war später in Rom und die Gemeinde, die in Rom war, die war in einer Gesellschaft, die sehr vergleichbar ist mit der Gesellschaft, die wir heute haben. Völliger Überfluss. Die haben dort Besitz gehabt und Unterhaltungsmöglichkeiten, Genussmöglichkeiten, wie es einzigartig war in der antiken Welt. Und gerade in dieser Welt in dieser Genuss- und Wohlstandswelt haben Christen angefangen, da gerade was entgegenzusetzen und zu sagen, wir lassen uns nicht einfach treiben, wir lassen uns nicht unsere Beziehung zu Jesus immer mehr platt machen und verwässern. Und dann wurde später das Christentum auch von Konstantin anerkannt und gefördert und später wurde es zur Staatsreligion und damit ist immer wieder was verloren gegangen von dieser anfänglichen Opferbereitschaft. Und das waren die Situationen, wo Christen angefangen haben, in die Wüste zu gehen und auf Ehe und sonst was zu verzichten und gesagt haben, jetzt erst recht. In diesem Umfeld des Wohlstandes fangen wir an, radikal für Jesus zu leben und was für ihn zu opfern, was für ihn einzusetzen. Auf Dinge freiwillig zu verzichten, damit er sich in uns verherrlichen kann, damit wir ganz für ihn leben können. Und das hat immer was mit einer Radikalität und auch mit ein bisschen Verrücktheit zu tun. Ja? Also aus menschlicher Sicht ist es nicht logisch, so zu leben. Aus menschlicher Sicht ist es nicht logisch, auf Dinge zu verzichten, wenn man ja auch trotzdem Christ sein kann. Es ist ja nicht so, dass einem der Glaube abhanden kommt, wenn man nicht jede Woche 2 Tage fastet. Aber anscheinend macht es einen Unterschied, bewusst auf Dinge zu verzichten, um eines größeren Wertes willen. Und es macht einen Unterschied, an manchen Punkten radikal zu sein und sich Jesus ganz hinzugeben und auch ein Stück Ballast abzuwerfen von Dingen, die jetzt gerade nicht so wichtig sind, wie das andere, was ich gerade im Blick habe. Und an der Stelle ist jetzt die Frage, was sind so die Facetten von Fasten? Warum fastet man? Warum haben Menschen in der Bibel gefastet und durch die Kirchengeschichte hindurch? Was sind Gründe dafür, das zu tun? Was sind so die verschiedenen Facetten, die sich da auftun, wenn man sich mit dem Thema Fasten beschäftigt? Ich glaube, das Erste, was Fasten ausmacht, ist was an der Stelle auch einleuchtet, wenn es um Verzicht geht. Und das ist der Punkt, freiwilliger Verzicht, also in dem Moment, wo ich ungezwungen aus eigener Entscheidung heraus auf Dinge verzichte, da findet eine Priorisierung statt. Das heißt, da werden Prioritäten neu gesetzt. Wenn ich auf eine Sache verzichte, dann tue ich das zugunsten einer anderen Sache. Also wenn ich etwas nicht tue, dann kann ich dafür was anderes tun. Also ich kann ja nie alle Dinge gleichzeitig machen. Wenn ich heute Abend hier bin, kann ich dafür nicht zu Hause irgendwas angucken, was Spannendes vielleicht im Fernsehen läuft oder so. Das heißt, an der Stelle hat ein ganz großartiger Verzicht stattgefunden bei allen, die hier im Raum sind. Ihr habt euch entschieden, hier zu sein und nicht woanders zu sein. Und das ist das Logischste von der Welt. Also wenn ich Prioritäten setze, dann tue ich eine Sache und kann dafür andere Dinge nicht tun. Und das ist beim Fasten der Fall. In dem Moment, wo ich faste, bringe ich ein Opfer. Ich verzichte auf etwas. Um einer höheren Sache willen, die mir in dem Moment offensichtlich wertvoller ist. An der Stelle bringe ich ein Opfer. Opfer bringen ist immer eine Form von Hingabe, dass ich mich einer Sache oder einer Person, nämlich Gott selber, hingebe. Und Hingabe geht gar nicht anders, als dass ich bereit bin, auf andere Dinge zu verzichten. Jesus sagt, ihr könnt euch nicht mehreren Sachen so hingeben. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Besitz auf der anderen Seite zum Beispiel. Sagt er. Also Besitz, in dem Fall, wo der Besitz dich beherrscht und zum Götzen wird, ist es eine ganz klare Konkurrenz zu Gott. Man kann nicht Gott dienen und gleichzeitig von seinem Besitz regiert werden. An der Stelle fordert Jesus radikale Entscheidungen, dass er sagt, seid bereit, auf Dinge zu verzichten, seid bereit, ein Opfer zu bringen, um meinetwillen, damit ihr mir nachfolgen könnt. Opfer sind in der Bibel ja uns bekannt in der Form, dass Menschen bereit waren, von ihren Viehherden was abzugeben. Ja, das war die Form, auch Buße zu tun im Alten Testament, dass Menschen ein Opfer gebracht haben. Und da ist auch spannend, wie sah so ein Opfer aus? Also die sollten zum Beispiel Schafe hergeben oder auch Rinder oder Tauben oder sonst was, je nachdem, wie viel Geld die hatten. Jetzt heißt es aber, die Schafe und die Rinder und sonst was, das sollten die besten Tiere sein. Nicht irgendwie so das letzte kranke alte Schaf, was eh kurz vorm Krepieren ist, wo man weiß, das überlebt keine 2 Wochen mehr, das kann ich jetzt zum Priester bringen und für meine Sünden opfern, sondern die Bibel ist ja klar da drin, ein Opfer ist immer was, was weh tut. Ein Opfer ist immer was, wo ich vom Besten was hergebe. Nämlich für die Leute der damaligen Zeit waren die besten Schafe, die besten Rinder, das war die Zukunft der ganzen Herde. Ja? Das waren diejenigen, die für die Zucht genommen wurden. Das waren die, wo man sich erhofft hat, dass sie sich am besten vermehren und auch die beste Genetik weitergeben. Und an der Stelle sagt Gott, gib das Beste mir. Nicht die alten, kranken Viecher, sondern das, was gesund und was stark ist und worauf man eigentlich zählen könnte, wo man eigentlich noch was mit anfangen könnte, das ist das, was ein Opfer ist. Das bedeutet Hingabe. Das heißt, dass mir eine Sache so wichtig ist, dass ich bereit bin, das Beste dafür zu geben in irgendeinem Bereich. Bill Johnson sagt immer mal, Gottes Feuer fällt auf Opfer. Also ein Feuer fällt immer auf dem Opfer. Und das ist was wir im Alten Testament sehen, zum Beispiel bei Elia oder durch die Geschichte hindurch. An der Stelle, wo Menschen Opfer gebracht haben, da kam Gottes Kraft. Da ist Vergebung passiert, Vergebung von Sünden. Da hat Gott seine Macht demonstriert vor Augen des ganzen Volkes. Das waren Auslöser für Gottes Handeln. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die mit dem Thema Verzicht und Fasten untrennbar zusammenhängt. An der Stelle, wo man bereit ist, um Jesu Willen auf Dinge zu verzichten, an der Stelle kann man es fast als Verheißung sehen, dass das der Ort ist, dass das die Substanz ist, auf die Gottes Feuer fällt, auf die Gottes Gegenwart niederkommt, so wie wir es in der Bibel ganz physisch und praktisch sehen, ist das was sich durch die Bibel und durch die Geschichte durchzieht. An der Stelle, wo Menschen bereit waren zu opfern und zu fasten, egal in welcher Form, an der Stelle hat sich Gott mit seiner Kraft und Herrlichkeit gezeigt. Und das bedeutet immer, dass man bereit ist, was zu geben, was einem am Herzen hängt. Und ich glaube, das hängt genau auch mit dem Herzen zusammen. Die Frage ist ja, warum fordert Gott sowas? Warum sagt Gott, gib das Beste für mich? Ganz einfach, weil in dem Moment, wo ich das tue, wo ich mich überwinde, für Gott was zu geben, was mir wertvoll ist, treffe ich eine Entscheidung in meinem Herzen. Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Also da, wo ihr das Beste, was ihr habt, hingebt, an der Stelle wird euer Herz sein. Wenn wir die Dinge, die uns wertvoll sind, für uns selber nehmen, dann ist unser Herz bei uns selber, dann lieben wir uns selbst. Wenn wir bereit sind, aber unser Bestes für Jesus zu geben, dann treffen wir damit eine Entscheidung, wir richten unser Herz aus auf ihn. Wenn unser Schatz bei ihm ist, dann wird auch unser Herz bei ihm sein. Und ich glaube, das ist die eigentliche Kraft, die im Fasten drinsteckt, nämlich, dass man bereit ist, was Wertvolles, was einem was kostet, was nicht leicht ist. Fasten ist ja nie leicht, sondern Fasten hat immer einen Preis. Und in dem Moment, wo ich bereit bin, diesen Preis zu bezahlen, richte ich mein Herz auf Jesus aus und schenke ihm eigentlich mein Herz. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Matthäus 6, Vers 21. Verzicht ist letztendlich ein Werkzeug, um unser Herz in eine bestimmte Richtung auszurichten, um unser Herz in Position zu bringen. Das, was dem Fasten die Wirkung verleiht, wenn man das so sagen kann, ist am Ende nicht das Fasten selbst, sondern Fasten ist das Werkzeug, was man verwenden kann, um sein Herz auszurichten, um in seinem Herzen eine Veränderung und eine bewusste Entscheidung zu treffen. Das macht den Wert von Fasten aus. Freiwilliger Verzicht ist eine Priorisierung, dass ich ganz neu anfange, Prioritäten zu setzen. Und in dem Moment, wo ich das tue, wo ich mein Herz auf Gott ausrichte, da gilt eine Verheißung, nämlich die wir in der Bibel finden, die Mose schon gesagt hat und wo Jesus sich drauf berufen hat, wo wir lesen, wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Das heißt, wenn uns Fasten und Gebet in eine Herzenshaltung bringt, wo wir Jesus meinen, wo wir Jesus suchen, wo er uns was wert ist, dass wir bereit sind zu verzichten um seinetwillen, an der Stelle suchen wir ihn von Herzen und da gilt die Verheißung, dass er sich finden lassen wird, dass Gott daraufhin antwortet, dass Gott daraufhin wirkt. Nicht wegen dem Fasten selber, sondern wegen unserer Herzenshaltung, aber ich glaube, Fasten ist einfach der Weg dahin. Man bringt immer ein Opfer für etwas. Also wir finden in der Bibel den Begriff zum Beispiel Leiden um Jesu Willen, Dinge auszuhalten, Dinge zu ertragen um seinetwillen, also für ihn, für Jesus. Oder eben, was ich vorhin schon gesagt habe, freiwillige Ehelosigkeit um des Himmelreichs willen. Es geht immer darum, für etwas zu verzichten und nie das Verzichten selbst. Also das Verzichten selbst hat keine Kraft, sondern es hat immer dann Kraft, wenn unser Herz bei Jesus ist, wenn unser Herz auf Jesus ausgerichtet wird. Und wenn Fasten dazu hilft, dann ist es ein riesiger Wert. Ein weiterer Faktor bei dieser Frage auf Prioritäten setzen und Fasten um Jesu willen ist ja auch der Zeitgewinn. Also wenn man jetzt Fasten nimmt als Verzicht auf Essen, dann ist das ganz klar eine Prioritätensetzung auch in der Zeitplanung, dass ich sage, ich nehme mir jetzt nicht Zeit dafür, sondern ich nehme mir Zeit dafür. Also ich nehme mir nicht Zeit zum Essen, sondern ich nehme mir Zeit zum Beten. Ich schaufel Zeit frei sozusagen, um das tun zu können, was ich tun will, nämlich Gott zu suchen. Bewusst Dinge weglassen, um mehr Zeit für etwas anderes zu haben. Das war früher in der Zeit der Bibel noch viel relevanter als heute. Ich meine, heute gibt es Fast Food und man kann im Supermarkt sich innerhalb von Minuten abfüllen. Damals hat Essen machen bedeutet, mitunter ein Tier schlachten, ausnehmen, rupfen, häuten, wie auch immer, zubereiten, Brot backen. Es gab keine Konservierungsmöglichkeiten. Heute macht man einen Kühlschrank auf und das Essen, was man vor 3 Tagen gekauft hat, ist noch frisch und kann sofort verzehrt werden. Damals war es mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden und an der Stelle, wenn Menschen bereit sind, darauf zu verzichten, dann war das ein deutlicher Zeitgewinn, aber es war auch ein echtes Opfer. Weil Essen ist ja was man nicht nur gerne macht, sondern was man auch braucht. Und wenn Menschen bereit sind, eine ganze Zeit lang darauf zu verzichten, dann ist es eine ganz klare Prioritätensetzung im Herzen, wo man sagt, Jesus, ich suche dich von ganzem Herzen und ich zeig's dir auf diese Weise und ich schaufel mir Zeit frei, indem ich auf Essen verzichte. Die Frage der Zeit, das müsste man gucken, wie das heute aussehen kann bei uns. Also wenn an der Stelle Essen jetzt nicht so viel Zeit, also Essen machen nicht so viel Zeit erfordert, kann man gucken, was bedeutet das für heute. Zum Beispiel, ich kenne manche, die sagen ganz bewusst, ich gehe nicht Vollzeit arbeiten. Ich komme mit dem Geld klar, was ich mit einer, was weiß ich, wie viel Prozentstelle verdiene und entscheide mich, nicht mein ganzes Leben von Arbeit bestimmen zu lassen, sondern Zeit zu haben, um Gott zu suchen und um für ihn zur Verfügung zu stehen oder sich unbezahlten Urlaub zu nehmen oder sonst was. Also was zu tun, was ja auch was kostet. Also man hat dadurch weniger Einkommen oder hat dadurch nicht so viel Aufstiegschancen in der persönlichen Karriere oder so oder wie auch immer. Ja? Also wo man einfach schauen kann, wenn mich das anspricht, das Thema, wenn ich Gott von ganzem Herzen suchen will, auch ganz praktisch im Alltag, in meinem Wochenrhythmus, wo ich merke, ich krieg's Gebet sowieso nicht unter, was kann ich für Entscheidungen treffen, wie kann ich radikale Entscheidungen treffen, um Zeit zu schaffen für Gott? Also ich merke zum Beispiel, dass ich manchmal an manchen Tagen das schwer unterkriege, mir wirklich ausgiebig Zeit für Gott zu nehmen. Also ich wache früh auf und dann ist unsere Tochter wach und schreit und dann muss man sich auch um die kümmern und dann sind schon die ersten Termine. Und ich habe vor einer Weile angefangen, weil mir das ein Freund empfohlen hat, manchmal nachts um 3 aufzustehen und mir Zeit mit Gott zu nehmen. Ist völlig absurd eigentlich. Ja, das mache ich auch nicht immer. Aber ich mache das manchmal und dann nehme ich mir eine Stunde Zeit und gebe da eins meiner besten Schafe her, nämlich die Zeit, wo ich normalerweise wirklich tief schlafe. Und es ist aber gleichzeitig eine Zeit, wo wirklich nichts anderes auf meiner Agenda steht. Ich habe mir da nichts vorgenommen, außer schlafen in der Zeit. Und wo nichts anderes einen ablenkt, außer jetzt im Winter der Winterdienst draußen. Aber ansonsten ist kein Mensch wach. Die ganze Welt schläft. Und an der Stelle habe ich gemerkt, das sind kraftvolle Zeiten. Also das ist eine radikale Entscheidung, nachts um 3 sich einen Wecker zu stellen und dann auch aufzustehen. Oft genug habe ich es auch verpennt dann. Aber wenn ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, dass da war was Kraftvolles drin. Also eine Stunde lang mit Gott zu reden, wenn man keine andere Stimme hört, wenn nichts anderes läuft und die ganze Welt schläft, da ist es ein bewusster Verzicht auf Schlaf. Also es ist ein Schlaffasten an der Stelle, um eines höheren Ziels willen. Weil ich merke, tagsüber kriege ich es nicht so hin an bestimmten Tagen. Und wo das auch so ein bisschen Kreativität erfordert, rauszufinden, wie kann ich radikale Entscheidungen treffen, um Zeit und Möglichkeiten und auch eine Herzenshaltung und auch Prioritäten festzusetzen und zu sagen, ich will in der Gegenwart Gottes leben und ich will, dass meine Gebete Kraft haben, dass meine Herzenshaltung so ist, dass ich ihn meine und dass ich nicht sofort abgebracht werde von allem, was mich den ganzen Tag beschäftigt. Und an der Stelle, glaube ich, hat jeder andere Möglichkeiten auch zu gucken, wie kann Fasten in meinem Fall aussehen. Das Thema auf Essen zu verzichten bleibt trotzdem aktuell und auch in unserer Zeit, weil das ist was, was heute noch genauso viel Spaß macht wie früher zu essen und was genauso sättigt und was auch genauso notwendig ist. Und an der Stelle zu sagen, ich verzichte darauf für eine bestimmte Zeit, das hat einfach eine Kraft. Das macht was mit uns selbst. Je mehr Möglichkeiten, und ich glaube, eine spannende Sache auch für unsere Zeit heute ist die, also wir leben heute in einer Zeit, wo wir mehr Möglichkeiten und Optionen haben als je zuvor. Also man kann heute sein Leben gestalten wie nie zuvor in der Weltgeschichte. Während es früher noch Standard war, dass man den Beruf seiner Eltern übernimmt und das Geschäft weiterführt und der Lebensweg so vorgezeichnet ist und womöglich die Eltern noch festgelegt haben, wen man mal heiratet, die Tochter vom Bauern so und so aus dem Nachbardorf. Und alles war schon klar, manchmal schon von Geburt an, und man hatte wenig Möglichkeiten auszuscheren und so ein eigenes Leben zu leben. Währenddessen leben wir heute in einer Zeit, wo wir mehr Möglichkeiten und Optionen haben als je zuvor. Und ich glaube, in so einer Zeit, wo einem die ganze Welt offen steht, hat es eine besondere Kraft, wenn man Entscheidungen trifft. Wenn man sich in diesen vielen Optionen ganz bewusst für eine Sache entscheidet. Wenn man in dieser Vielfalt von Möglichkeiten, die ich jeden Tag habe, womit ich meine Zeit verbringen könnte, und also zum Beispiel meine Frau, die ist in Rumänien aufgewachsen, als die Kind war, da gab es 2 Fernsehsender in Rumänien. Ja, da hat sie sich mit ihrer Mutter auch mal gestritten, welcher Sender geguckt wird. Also 2 Sender und 2 Menschen reichen aus, um sich zu streiten. Aber da gab es 2 Optionen. Wenn man sich schon entschieden hat, Fernsehen zu gucken, und die meisten hatten gar keinen Fernseher, aber wenn man schon einen hatte, dann hatte man 2 Optionen, was man damit anstellt. Heute ist Fernsehen ja nur eine von zig Möglichkeiten, womit ich meine Zeit vertreiben kann. Und wenn ich den schon einschalte, dann habe ich noch viel mehr Möglichkeiten, was ich mir anschauen kann. Und so sieht das ganze Leben aus. So sieht der ganze Alltag aus. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten, unsere Zeit zu verplanen. Und wenn wir in diesen vielen Optionen eine Entscheidung für Jesus treffen und sagen, ich nehme ganz bewusst die Zeit für ihn, dann hat das eine Kraft, die einzigartig ist in der Weltgeschichte. Wo ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir die Chance haben, geistlich gesehen zu einer der kraftvollsten Generationen der Weltgeschichte zu werden, weil wir innerhalb der Vielfalt der Möglichkeiten die Chance haben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen und ganz praktisch unseren Alltag nach ihm auszurichten und auf ihn hin zu leben. Um des Himmelreichs willen auf Dinge zu verzichten, obwohl man mehr Möglichkeiten hätte als je zuvor. Ich glaube, das ist eine Chance, die wir heute haben, die andere gar nicht in dem Maße hatten. Ein weiterer Aspekt, der mit Fasten zusammenhängt, ist die Frage der Fokussierung. Also in dem Moment, wo ich faste, ist es nicht nur so, dass ich ganz praktisch eine Priorität setze und sage, ich mache jetzt das und nicht das, sondern auch meine Sinne und mein ganzer Körper, wie er funktioniert, und mein Geist, meine Seele fokussiert sich auf Jesus, wenn ich Gebet mit Fasten verknüpfe. Ich blende ganz bewusst Reize aus, nämlich zum Beispiel in dem Fall, wenn ich auf Essen verzichte, sage ich, dieses Bedürfnis nach Essen, das soll mich jetzt nicht regieren. Ich verzichte darauf zugunsten anderer Wahrnehmungsfähigkeiten, die ich habe, nämlich, dass ich anfange, Gott und das Geistliche besser wahrzunehmen. Also wir kennen dieses Prinzip zum Beispiel von Menschen, die behindert sind. Jemand, der blind ist, dessen Gehör ist viel besser ausgeprägt als bei Menschen, die nicht blind sind. Ganz einfach, weil das Gehirn, die Areale, die fürs Sehen zuständig sind, Funktionen vom Hören noch mit übernehmen, weil die anderen Sinne dadurch viel mehr stimuliert sind und man viel mehr Ressourcen dafür verwenden kann, auch im Kopf, um andere Dinge wahrzunehmen. Das Gehör ist schärfer, präziser, die Ortungsmöglichkeiten sind besser bei jemandem, der blind ist. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip, weshalb viele beim Beten die Augen zumachen. Einfach, man ist nicht so abgelenkt, man kann sich mehr konzentrieren, mehr fokussieren auf das, was man gerade macht, nämlich aufs Beten. Und genauso ist es mit jeder Form von Verzicht. Wenn ich Fasten mit Gebet verknüpfe, dann fokussiere ich die Ressourcen, die ich innerlich habe. Es wäre jetzt nochmal ein Thema für sich. Ich meine, Fasten hat ja auch eine medizinische Komponente, auch Heilfasten und das alles, da kenne ich mich nicht so aus. Fasten hat ja auch positive Wirkungen im Körper, ja, zur Entgiftung und was weiß ich was alles. Das wäre nochmal ein Thema für sich, aber ich glaube, wenn ich bewusst entscheide, ich blende manche Reize und manche Bedürfnisse aus und kümmere mich jetzt nicht drum, dann schaffe ich eine Situation, wie wenn ich beim Beten die Augen zumache und sage, ich will jetzt nicht wahrnehmen, was ringsrum ist, sondern ich will mich innerlich auf das konzentrieren, worum es gerade wirklich geht und was mir wichtiger ist, nämlich Gott und seine Gegenwart. Das ist ein Aspekt von Fasten, das ist uns fokussiert innerlich. Geistliches Leben und Gemeinschaft mit Gott muss man in der Weise aber auch üben, ja, weil wenn ich, also dass ich zum Beispiel als Blinder ein besseres Gehör entwickle, das passiert nicht über Nacht. Also es reicht nicht, wenn ich mal kurz die Augen zumache und schon kann ich besser hören, sondern es ist was Stück für Stück wächst, indem man dauerhaft nichts sieht zum Beispiel. Und genauso ist es mit Fasten. In dem Moment, wo ich mich darin trainiere, regelmäßig auf Dinge zu verzichten, dann verlieren sie an, ich nenne es mal Herrschaftsgewalt über uns. Wenn ich gewohnt bin, auf bestimmte Dinge zu verzichten, wenn ich zum Beispiel bereit bin, regelmäßig von dem, was ich habe, abzugeben, von dem Geld, von dem Besitz abzugeben an Menschen, die das brauchen, dann ist es irgendwann nicht mehr so schwer wie am Anfang. Da ist man es gewöhnt, da kommt man in Rhythmus, in Lebensstil rein. Und so ist es mit jeder Form von Verzicht. Ich muss es trainieren, damit es tatsächlich diesen Effekt erzielt, dass ich mich fokussieren kann. Dass es mir leichter fällt, Dinge auszublenden und leichter fällt, Jesus einzublenden. Also meine Frau, die war mal eine knappe Woche pilgern, also auf irgend so diesen Pilgerwegen wandern und hat die Zeit damit verbracht, einfach, also sie war alleine unterwegs, hat tagelang, ist die gewandert und hat auch die Zeit im Gebet verbracht. Und nach 3 Tagen sagt sie, fing das an, dass sie so richtig abschalten konnte. Da verändert sich was, auch in unserer Wahrnehmungsfähigkeit. Und die hat dann abends in dieser Unterkunft, wo sie war, ein Buch gelesen, ein geistliches Buch, und die sagt, die hat es so wach gelesen wie nie zuvor. Das ging rein in ihr Herz, das hat eine Auswirkung gehabt wie sonst nicht, wenn sie solche Bücher liest. Ja? Wo einfach in dem Moment, wo man Reize minimiert und sich selber in eine Situation bringt, wo man minimalistischer lebt, wo man bewusst auf Dinge verzichtet, wo man diese Reizüberflutung ausblendet, an der Stelle fängt an, sich was in unserem Inneren zu verändern. Und wir werden fähiger, Gott wahrzunehmen und das wahrzunehmen, was Gott uns sagt. Da fangen auch die Sinne und auch die Funktionsfähigkeit, es fängt da an, nochmal auf einem höheren Level zu funktionieren. Wie das jetzt im Körper funktioniert, das weiß ich nicht. Ich kenne nur die Erfahrungswerte. Fasten bedeutet also bewusst, das Leben zu vereinfachen und zu reduzieren auf das, was einem gerade wirklich wichtig ist. Beim Essen fasten, also wenn ich auf Essen verzichte, schaut man weg von körperlichen Bedürfnissen und fängt an, sich zu konzentrieren auf geistliche Bedürfnisse und auf das, was ich im Geistlichen gerade suche. Es ist eigentlich völlig normal und das ist jedem Mensch bewusst, dass jeder, der was erreichen will, der muss sich fokussieren. Also wenn ich eine Prüfung schreibe, dann muss ich mich aufs Lernen konzentrieren. Und dann muss ich dafür sorgen, dass ich andere Reize ausblende. Wenn ich auf Arbeit bin, dann muss ich mich auf meinen Dienst fokussieren. Wenn ich permanent mit privaten Sachen beschäftigt bin, dann fällt es mir schwer, erfolgreich in meiner Arbeit zu sein. Wenn ich in meiner Ehe gut sein will, eine gute Ehe führen will, dann muss ich mich auf meinen Ehepartner fokussieren. Wenn ich den nie wahrnehme, werde ich keine gute Ehe haben, ist logisch. Wenn ich in einem Wettkampf bin, dann muss ich mich aufs Training fokussieren und darauf, was ich gerade tue. Also Paulus sagt das ganz klar, sagt in 1. Korinther 9, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, und jetzt kommt's, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Paulus sagt, jeder, der rennt, jeder, der Sport treibt, jeder, der einen Wettbewerb gewinnen will, der wird enthaltsam leben. Das klingt erstmal so, dass es keinen Spaß macht. Und da hat man eigentlich keine Lust drauf. Aber es ist eigentlich das klassische Erfolgsrezept in allen Bereichen. Ich werde in keinem Bereich meines Lebens erfolgreich sein, wenn ich nicht gelernt habe, mich zu fokussieren auf das, was ich tue. Und wenn ich geistlich wachsen will und tiefer eindringen will, auch in die Beziehung zu Gott, dann geht das nur, wenn ich lerne, mich zu fokussieren. Wenn ich lerne, die Dinge, die mich ablenken, die mich mit anderen Sachen füllen, abzuschalten, zumindest punktuell, Zeiten zu schaffen, wo ich sage, jetzt fokussiere ich mich und ich trainiere das. Ja? Das fällt einem nicht leicht, wenn man nie sich Zeit mit Gott nimmt. Und man setzt sich hin, man kommt nicht runter, man kommt nicht an bei Gott. Wenn man im Alltagsstress mit einmal ausschert und sagt, jetzt nehme ich mir 5 Minuten Zeit, das funktioniert nicht. 5 Minuten mit Gott ist trotzdem wertvoller als keine Zeit mit Gott. Ja, das lohnt sich, selbst 5 Minuten, wenn man keine Zeit hat. Aber wenn ich tiefer durchdringen will, wenn ich geistlich wachsen will, dann wird es nicht gehen, ohne dass ich lerne, enthaltsam zu leben, wie Paulus sagt, nämlich ohne dass ich lerne, fokussiert zu leben. Und das bedeutet, manche Dinge wegzulassen, zumindest für eine bestimmte Zeit, damit ich Gott dabei finde und tiefer durchdringe. Ein dritter Aspekt von Fasten, ich habe 4 Aspekte insgesamt, dritter Aspekt ist, dass ein freiwilliger Verzicht, der kultiviert Hunger. Das klingt jetzt komisch, das muss ich erklären. In dem Moment, wo ich auf was verzichte, zum Beispiel auf Essen, dann entsteht was? Hunger. Hunger entsteht in mir. Das ist das Normale. Und in dem Moment, also Hunger ist ja auch, man könnte es auch anders nennen, Sehnsucht. Also ein Hunger entsteht, wenn ich auf Essen oder Trinken verzichte. Man kann es auch in anderen Bereichen sagen, ich habe Hunger nach Urlaub, aber das klingt komisch. Ich habe eine Sehnsucht nach Urlaub oder was weiß ich was. Also so dieses Gefühl von Hunger oder von Sehnsucht nach irgendwas, das entsteht immer dann, wenn ich es gerade nicht habe. Jetzt ist es so, dass wir in einer völlig übersättigten Gesellschaft leben, wo alle Dinge immer verfügbar sind. Wir kennen dieses Gefühl von Hunger eigentlich nur ganz bedingt, also nur auf einem ziemlich niedrigen Level. Das Gefühl, Hunger oder eine Sehnsucht zu haben, ist bei uns oft verknüpft mit der Vorstellung, dass es ein Problem ist. Also da fehlt mir gerade was. Das ist ein Problem. Aber ich glaube, dass Hunger und eine Sehnsucht auch ein eigener Wert ist in sich. Dass es nicht nur ein Mangel ist, dass ich gerade irgendwas nicht habe, sondern dass innerlich Hunger und eine Sehnsucht zu haben, das ist an sich ein Wert, weil es führt mich immer dazu, dass ich anfange, etwas zu suchen. Sich darin zu üben, Hunger und Sehnsucht nach Gott zu haben, ist unglaublich wertvoll. Das ist ein Wert in sich. Dass eigentlich meine Sehnsucht nach Gott auch nie so richtig gestillt wird. Das ist normal, weil Gott immer größer ist als wir. Und es hat einen Wert in sich, weil diese Sehnsucht nach Gott, die wird mich immer wieder zu ihm führen. Die wird mich immer wieder in seine Gegenwart treiben. Ein liebender Jünger Jesu, der wird sich an ihm nie satt sehen und nie satt hören können. Dieser Hunger nach ihm, also diese Sehnsucht nach ihm, das ist ein Wert in sich, das ist nicht ein Problem, sondern das ist wertvoll, sowas in sich zu spüren, sowas zu haben. Also Hunger zu haben ist wertvoll, weil es uns suchen lässt. Fasten lässt uns was spüren, was wir sonst kaum noch kennen in unserem normalen Alltag. Wenn es gelingt, dieses Gefühl der Entbehrung, was man da gerade hat, und des Hungers jetzt auf Gott zu projizieren, wenn ich Gebet und Fasten verknüpfe und ich sage, ich verzichte jetzt drauf, ich spüre mal wieder richtig Hunger, und wenn mir das gelingt, im Herzen zu sagen, ich erwarte von Gott alle Dinge, dass er in der Lage ist, mich in allem zu versorgen, dass er in der Lage ist, jede Sehnsucht in mir zu stillen und ich projiziere und lenke eigentlich dieses Gefühl der Sehnsucht und des Hungers auf Gott, dann hat das eine besondere Kraft. An der Stelle fangen wir an, Gott von Herzen zu suchen. Wie auch immer das im Detail zusammenhängt, glaube ich einfach, dass Fasten dazu führen kann, dass es uns leichter fällt, Gott von Herzen zu suchen. Fasten ist an der Stelle wie so ein prophetisches Zeichen, also wie so eine Zeichenhandlung, die ich mache, dass ich damit zeige, ich vertraue Gott, dass er in der Lage ist, jeden Hunger und jede Sehnsucht in mir zu stillen. Als Jesus in der Wüste versucht wurde und Satan ihm gesagt hat, mach doch aus Steinen Brot, damit du nicht länger fasten musst, da hat Jesus Mose zitiert und sagt, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und das ist spannend, wenn man hier näher drüber nachdenkt. Jesus, sein Bedürfnis ist im natürlichen Hunger in der Situation. Und seine Antwort ist die, dass er sagt, der Hunger, den ich eigentlich in meinem Herzen habe, der wird nicht durch Brot vor allem gestillt, sondern durch jedes Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Und Jesus ist bereit, wochenlang zu fasten und zu beten, um genau diesen Hunger gestillt zu bekommen. Um alles, seine ganze Sehnsucht, was er auch menschlich empfindet, auf Gott zu lenken und von Gott alles zu erwarten und von ihm her das zu erbeten, was er braucht. Jeder Hunger wird letztlich durch Gottes Reden in uns gestillt. Jesus sagt, so dieser Frau am Jakobsbrunnen, mit der er geredet hat, sagt er, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das heißt, alles, was von Gott kommt, das hat einen ewigen Wert. Das alles, was wir menschlich uns nehmen können, wird immer wieder nicht genug sein. Aber wenn Gott zu uns redet, dann ist es mehr wert als alles, was wir uns menschlich nehmen könnten. Deswegen ist es an der Stelle auch so wertvoll, auf das zu verzichten, was wir uns menschlich nehmen könnten, und zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich bitte dich, dass du den Hunger stillst, den ich eigentlich in meinem Inneren habe. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Der vierte Aspekt und letzte, den ich an der Stelle habe, was so eine Dimension von Fasten sein kann, das ist was, was uns als Protestanten oft nicht so vertraut ist wie zum Beispiel Katholiken oder orthodoxen Christen. Und das ist so dieser Gedanke der Leidensgemeinschaft mit Jesus, dass ich nämlich freiwillig verzichte um Jesu Willen. Und damit spiegelt sich eine Haltung in mir wieder, da spiegelt sich die Haltung Jesu in mir wieder, der nämlich auf alles freiwillig verzichtet hat um unsertwillen. Also mit Fasten, und das ist was, das können einem Katholiken oder so besser erklären, auch durch die Geschichte hindurch, wenn man so die Kirchenväter liest und so die Heiligen, da ist es oft so ein Gedanke, der dabei vorkommt. Fasten auch als eine Dimension von Buße. Sich mit reingeben in das, was Jesus an Entbehrung auf sich genommen hat. Er war bereit, auf alles zu verzichten um unsertwillen, und wir fangen an, auf Dinge zu verzichten um seinetwillen. Es kann asketische Formen geben, auch des Glaubens und wie man Glauben lebt, die einen an das Herz Jesu ziehen, der für uns gelitten hat. Und wo Fasten auch eine Art und Weise sein kann, wo ich auf das schaue und das verinnerliche, was Jesus an Leiden auf sich genommen hat. Und in dem Moment, wo das passiert, da ist es was unglaublich Kraftvolles, was uns innerlich komplett verändert. Wenn wir wirklich Jesus verinnerlichen, den Gekreuzigten, Paulus sagt es oft, ich hab euch nichts anderes gepredigt, ich habe nichts anderes zu geben als das Wort vom Gekreuzigten. Da fragt man sich, ist das so wichtig? Wichtiger ist doch der Auferstandene. Aber wir kommen nicht dran vorbei, dass auch in der Kreuzigung Jesu und in dem Leiden Jesu ein unglaublicher Wert steckt. Und das ist was, wo man als Freikirchler oder so, als protestantischer Freikirchler oft dran vorbeisieht. Dass der Auferstandene Jesus ist natürlich der den Sieg gebracht hat. Aber Jesus, der gekreuzigt ist, der gelitten hat für uns alle, darin steckt ein eigener Wert, den Paulus erkannt hat und den viele in der Kirchengeschichte erkannt haben, und wo Fasten eine Form sein kann, damit einzutauchen in das, was Jesus getan hat, Und auch, dass die Bitte um Vergebung der eigenen Sünden auch damit zu kombinieren, dass man bereit ist, für Jesus zu verzichten und Dinge zu entbehren. Das ist auch was, was wir in der Bibel immer wieder finden, Fasten als Begleiterscheinung von Buße. Das geht bis dahin, dass Menschen bereit sind, für Jesus zu sterben und sozusagen dasselbe auf sich zu nehmen, was Jesus auf sich genommen hat. Das spiegelt sowas von dieser Leidensgemeinschaft mit Jesus wider. Ist vielleicht so ein bisschen für manche, die das nicht gewöhnt sind, so ein abstrakter Gedanke, wo man sich erstmal mit anfreunden muss, was bedeutet das jetzt im Detail und so. Aber ich glaube, das ist ein wertvoller Gedanke, wo man einfach auch mal drüber beten kann und sagen, Gott, offenbar mir, was das bedeutet, was auch Paulus gewusst hat damals. Was es bedeutet, den Gekreuzigten zu sehen, das zu verinnerlichen, was Jesus gemacht hat. Es kann aber auch Arten von Selbstkasteiung geben, sage ich mal, also von Fasten, von Entbehrung, die über das normale Maß hinausgehen, die eine extreme Form haben, und das kann manchmal den Fokus auf mich selbst richten und auf meine Sündhaftigkeit und wegrichten von Jesus. Und das ist vielleicht so eine Sache, wo ich nochmal darauf aufmerksam machen möchte, auch so eine Art von Fasten, von Entbehrung, von Selbstkasteiung, die an der Stelle auch ein Stück destruktiv sein kann. Nämlich in dem Moment, wo es meinen Blick nicht hin zu Jesus lenkt und auf das, was er getan hat, sondern wo mein Blick auf mich gerichtet ist und auf das, was ich zum Beispiel nicht getan habe, was ich nicht hingekriegt habe, wo ich gefangen bin in meiner eigenen Schuld und dann nicht mehr in der Lage bin, Jesus zu sehen, an der Stelle führt mich Fasten eigentlich in die Irre, ja, also solche Formen, was es auch in der Geschichte gab. Also es gab auch spannende Formen, die will ich jetzt nicht, da kann ich nicht viel dazu sagen, aber zum Beispiel diese Flagellanten, die sich selbst gegeißelt haben im Mittelalter und sonst was und da rumgezogen sind, das ist eine Art von Entbehrung und Leidensgemeinschaft mit Jesus, die sehr krass ist, die zumindest auch abrutschen kann in eine Richtung, wo ich am Ende auf mich selbst geworfen bin und nicht mehr auf Jesus, wo ich mich um mich drehe, in all meiner Sündhaftigkeit, in all meinem Geschlagensein und so, und wo ich nicht mehr auf den schaue, der mir Vergebung und Befreiung bringt. An der Stelle kann Fasten, ich nenne es einfach mal Fasten als Gesamtbegriff, auch der Versuch sein, an der Vergebung der Sünden mitzuwirken. Das ist ja so auch die Frage, was passiert beim Fasten? Hört dann Gott besser zu? Habe ich dann mehr Pluspunkte bei ihm, weil ich was Tolles gemacht habe oder so? Wenn ich um Vergebung bitte und ich faste dabei, wird mir dann eher vergeben, als wenn ich nicht gefastet hätte oder so? Ist ja die Frage. Und ich glaube, an der Stelle kann man vom Pferd fallen. Weil Fasten, was damit zu tun hat, unser Herz zu verändern, dass wir vom Herzen her zu Jesus kommen und ihn im Blick haben. Und es ist keine Form, um an der Vergebung unserer Sünden mitzuwirken oder irgendwie Fasten zu instrumentalisieren, dass es von sich aus wirkt. An sich schon, denke ich zumindest nicht. An der Stelle muss man aufpassen, dass man das Opfer Jesu nicht gering macht. Indem ich nämlich meine, dass ich dazu noch was beitragen kann oder muss, damit mir vergeben wird oder damit Gott meine Gebete erhört. Es gibt sowas wie Taten der Buße, dass also meine Bußbereitschaft Jesus gegenüber sich auch äußerlich zeigt in Taten, aber dann zum Beispiel in der Weise, dass ich bereit bin, meine Schuld auch zu bekennen vor anderen oder dass ich bereit bin, Dinge in Ordnung zu bringen, die ich angerichtet habe oder sowas. Das sind praktische Taten der Buße, die mich auch was kosten. Aber man muss immer schauen, wohin führt mein Herz? Solche Taten der Buße, die dienen immer der Wiederherstellung und nicht der Zerstörung von mir selbst. Also ich muss mich zwar überwinden, das kostet mich was, aber am Ende dient es immer, dass ich und andere wiederhergestellt werden und erneuert werden und dass Jesus sein Sieg deutlich wird, dass seine Vergebung an der Stelle deutlich wird. Körperliche Bußübungen, die tragen an der Stelle halt auch das Potenzial in sich, auf sich selbst geworfen zu sein und nicht auf Jesus. Und da muss man einfach gucken, wie tickt man da selbst. Das kommt auch ein bisschen drauf an, was man für ein Persönlichkeitstyp ist. Ja? Also wenn man an der Stelle sehr, sehr zwanghaft, perfektionistisch oder sonst was ist, dann kann es sein, man rutscht eher in so eine Richtung ab, wo es einem im Herzen eigentlich nicht mehr um Jesus geht, sondern um einen selbst, als wenn man ein bisschen lockerer strukturiert ist. Ja? Das muss man einfach gucken, wie geht es einem an der Stelle selbst. Wir müssen unser Herz beobachten. Man kann es oft an den äußeren Formen nicht ablesen. Also zwei Leute können ein und dasselbe tun, können auf dieselbe Weise beten und fasten. Und bei dem einen ist es aus Liebe zu Jesus geboren, aus Hingabe ihm gegenüber, und es bringt Erweckung und Erneuerung im eigenen Herzen. Und bei dem anderen ist es eine Form gesetzlicher Zwanghaftigkeit, die eigentlich nicht Jesus meint, sondern nur sich selbst. Wo man an der Stelle sich selbst erlösen oder wie auch immer weiterbringen möchte. Fasten, egal in welcher Form, dient nach meiner Einschätzung nie der Vergebung der Sünden unmittelbar. Weil es gibt in der Bibel keine Form der Selbsterlösung oder so. Sondern höchstens indirekt, nämlich indem es mein Herz verändert, indem Fasten zu einem Werkzeug wird, wo ich selber lerne, mich zu fokussieren und Prioritäten richtig zu setzen und mein Herz zu ihm zu bringen. Und in dem Moment hat es Auswirkungen. In dem Moment kommt Gottes Kraft in unser Leben, weil er sich finden lässt, in dem Moment, wo wir ihn von Herzen suchen. Unser Herz wird verändert, indem wir Jesus anschauen und nicht uns selbst und unsere Schwachheit. Fasten kann dabei eine starke Hilfe sein, fokussiert und kraftvoll auf Jesus zu schauen. Ich glaube, Fasten aus Liebe und Hinwendung zu Jesus ist ein kraftvoller Schatz, den man entdecken kann, was unser Gebetsleben nochmal auf ein ganz neues Level bringen kann. Aber Fasten ohne Liebe und Hinwendung zu Jesus ist leer und kraftlos und mitunter, wenn man es ganz radikal nennt, auch Sünde, denn weil es ohne Glauben geschieht und weil es das Opfer Jesu gering macht. Und an der Stelle ist es einfach so wichtig zu gucken, wie gelingt es, dass mein Herz bei ihm ist, dass mein Herz auf ihn ausgerichtet ist, dass mein Gebetsleben davon geprägt ist, dass ich auf ihn fokussiert bin und nicht nur auf mich selbst geworfen bin. Wie kann ich Prioritäten setzen aus Liebe zu Jesus und nicht aus Gesetzlichkeit oder weil ich das Gefühl habe, ich muss das so tun als Christ. Das ist kraftlos, das wird mich nicht weiterführen. Alles, was wir tun, so radikal wie es ist, muss immer aus Liebe zu Jesus geschehen. Und dann, wenn es so ist, dass wir aus Liebe zu Jesus radikale Entscheidungen treffen in unserem Leben, müssen wir damit leben, dass es andere Leute vielleicht verrückt und völlig unnötig finden. Fasten ist nicht logisch, es ist nicht leicht, damit ist man nicht angesehen unter anderen Menschen. Das ist höchstens, wenn man hier Heilfasten oder sowas macht und so auf der Wellness-Schiene unterwegs ist. Aber um Jesu Willen solche Dinge zu tun, das hat was Verrücktes und Absurdes an sich. Aber wenn es aus Liebe zu Jesus entschieden und gemacht wird, glaube ich, ist es eine unglaubliche Kraft in unserem Leben, weil es unser Herz total verändert. Gebet, das mit Fasten kombiniert wird, kann ein mächtiges Instrument sein, um auf Gott ausgerichtet zu bleiben. Und ich glaube, ein Lebensstil des Betens und Fastens bringt automatisch einen Lebensstil der Begegnung mit Gott mit sich. Wenn ich mit einem reinen und festen Herzen ihn meine und bete und faste, dann wird die Folge sein, so ist die biblische Verheißung, dass es ein Lebensstil der Begegnung mit Gott wird. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir das noch mehr entdecken, ich selber auch, dass wir an den Punkten viel weiter gehen können als bisher, dass wir nach Möglichkeiten suchen, wie wir auch mit einer gewissen Unverfrorenheit und Radikalität für Jesus leben können, was unsere eigene Zeitplanung und Wochenrhythmus und Herzenshaltung und so weiter angeht. Ich glaube, das wird uns manche Begegnungen mit Gott bringen und am Ende wird unser Herz erneuert und auf ihn ausgerichtet und das ist es allemal wert. Und deswegen wünsche ich uns, dass wir Gebet mit Fasten auch noch in Kombination nochmal ganz neu entdecken. Ich würde an der Stelle nochmal beten, dass Gott uns da reinführt und uns das offenbart. Jesus, du bist unser Vorbild und wir staunen, wie du selber gelebt hast, ganz Gott und trotzdem auch ganz Mensch und wie du hier auf der Erde selber einen Lebensstil des Betens und Fastens hattest. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, was das bedeutet für uns. Ich bitte dich, dass du das ganz persönlich in unser Herz fallen lässt, dass du es uns offenbarst, was du damit meinst. Dass wir vielleicht noch mehr Facetten entdecken von dem, was du da auch im Blick hast. Und ich bitte dich, dass wir bereit sind, für dich hingegebene Entscheidungen zu treffen. Dass wir ein Leben in Hingabe leben können. Ich bitte dich, dass du uns rausholst, so aus diesem Trott, wo wir uns einfach gehen lassen und die Jahre ins Land gehen und wir nichts Nennenswertes für dich entscheiden und leben und umsetzen, sondern wir wollen dir auf den Fersen bleiben. Wir wollen jünger sein von dir. Wir wollen dahin gehen, wo du hingehst, und wir wollen das tun, was du sagst. Und ich bitte dich, dass du unser Herz in Aufruhr versetzt, dass wir bereit sind, für dich alles zu geben und dass du die Liebe zu dir wachsen lässt in uns. Dass wir alles, was wir tun, aus Liebe und aus Glauben tun können und nicht aus Zwanghaftigkeit. Bitte führ uns raus aus so einer falsch gemeinten Haltung der Religiosität und führ uns hinein in eine lebendige Beziehung zu dir, die bereit ist, auch Grenzen zu überschreiten. Danke, dass du mit uns bist und uns da weiterführst. Amen.